Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Der amerikanische Elektroautohersteller Tesla will sein erstes Werk in Europa in Brandenburg bauen. Die Euphorie war zunächst riesig, doch jetzt wachsen Zweifel, ob Tesla umweltverträglich bauen wird. Am Wochenende gab es die ersten Proteste. Mehr dazu erfahren Sie gleich bei Deutschland heute. Außerdem stellen wir Ihnen den ersten muslimischen Bürgermeisterkandidaten der CSU vor, Ozan İbaş. Er tritt für die Kommunalwahl Mitte März in Neufahrn an. Und ständig wachsende Metropole. Die Hauptstadt feiert 100 Jahre Groß-Berlin. Als Tesla im November verkündete, man werde in Brandenburg am Speckrand von Berlin Europas erste Autofabrik bauen, da war die Euphorie riesig. Es schien, als würde Brandenburg ein leuchtendes 21. Jahrhundert bevorstehen. Doch mittlerweile macht sich Ernüchterung breit. Es gibt Zweifel, dass Tesla entgegen seiner Ankündigung wirklich umweltverträglich bauen wird. In einer Projektbeschreibung ist von einem benötigten Gaskraftwerk die Rede, ebenso von einem immensen Wasserbedarf in einer von jeher trockenen Gegend. Am Wochenende gab es erstmals Proteste gegen die Ansiedlung von Tesla. Landeskorrespondent Christoph Richter war dort.
Berlin, Brandenburg, Grünheide werden in einem Atemzug genannt wie Shanghai, Nevada. Hier kommt der Größenwahn durch.
Die Stimmung im brandenburgischen Grünheide am südöstlichen Stadtrand von Berlin ist gereizt. Der US-Elektroautohersteller Tesla will dort in einer waldreichen Gegend, umgeben von Seen am Rand des idyllischen Berliner Urstromtals, seine erste Autofabrik in Europa bauen. Nach der anfänglichen Euphorie kippt die Stimmung. Die Menschen sind verunsichert, besorgt und protestieren gegen die Industrieansiedlung. Ursprünglich hatte man am Samstag mit 50 bis 100 Demonstranten gerechnet. Gekommen sind etwa 250 Menschen, mehr als das Doppelte.
Wir machen uns Sorgen um unser Grundwasser, um unser Wasser überhaupt. Ist alles nicht geklärt, ist alles unausgegoren und wir meinen, geht ja nicht. Und warum nicht in die Lausitz, wo freie Flächen sind, wo kein Wald abgeholzt werden muss. Und Arbeitslose gibt es da jede Menge.
Man muss Strukturen schaffen, Industrien schaffen, das ist ganz klar. Aber mir geht es wieder mal um die Verfahrensweise. Häppchenweise wird der Bevölkerung mitgeteilt, was hier passieren soll.
Geheim verhandelt, Umwelt verschandelt oder Trinkwasser statt Tesla steht auf Protestplakaten. Für mächtige Irritationen sorgt der immense Wasserverbrauch, den der US-Autobauer für sein Autowerk in Grünheide angemeldet hat. Es ist die Rede laut Projektbeschreibung von einem jährlichen Wasserverbrauch, der am Ende dem Bedarf einer 60.000 Einwohner großen Stadt entspreche. Das passe nicht mit der problematischen Wassersituation vor Ort zusammen, sagen die Anwohner. Zudem sei die Gegend ein Wasserschutzgebiet und die Region sei massiv von Austrocknung betroffen. Im letzten Jahr wurde man schon wegen des Wassermangels zum sparsamen Umgang mit Wasser aufgefordert, erzählt Frank Gersdorf, Vertriebsmitarbeiter und der Organisator der Tesla-kritischen und, wie er betont, parteiübergreifenden Proteste in Grünheide.
Elektroautos kann man sicher produzieren, aber der Standort im Trinkwasserschutzgebiet ist, denke ich mal, der denkbar ungünstigste.
Daher sei Grünheide im Landkreis Oder-Spree völlig ungeeignet, sagt der 55-jährige Gersdorf.
Wir blockieren wieder Fortschritte. Wir sagen bloß, an diesem Standort passt dieses Teil nicht hin.
2021 sollen in Grünheide die ersten Autos vom Band rollen. Experten gehen davon aus, dass bis zu 8.000 gut bezahlte Industriearbeitsplätze direkt vor Ort entstehen. Brandenburgs SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach kann mit den Protesten daher wenig anfangen. In der Märkischen Oder-Zeitung moniert er die Skepsis, die Brandenburgs Wirtschaftskraft gefährden könne. Ähnlich sieht es sein Kollege, der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Helmut Bartel.
Wenn ich mir jetzt mal in Grünheide angucke, wie groß das Protestpotenzial ist an dieser Stelle, sollte man das durchaus ernst nehmen, dass Leute Sorgen Fragen haben, ist ganz normal, aber man sollte es nicht überbewerten.
Grünheide ist gespalten, denn während auf dem Marktplatz die Kritiker demonstrieren, versammelten sich am Samstag am anderen Ende des Ortes die Befürworter. Sie nennen sich Grünheide für Future und Gestalten statt Verhindern. Zu deren Kundgebung sind 30, 40 Leute gekommen. Wer will, dass in Zukunft in Grünheide noch Menschen leben, der müsse das Autowerk unterstützen, ohne Wenn und Aber, sagt Roland Gastel, ein Anwalt aus Berlin, der in Grünheide lebt.
Weil es eine riesige Chance darstellt, nicht nur für Grünheide und Berlin, sondern für ganz Deutschland, dass Tesla sich ansiedelt. Und das sollte man nicht zerreden.
Der Frieden in Grünheide, er ist dahin. Es kommt auch schon mal zu Wortscharmützeln, wenn sich Gegner und Befürworter begegnen. Und das wird jetzt künftig öfters passieren, denn beide Seiten haben angekündigt, jetzt allsamstäglich durch den Ort zu marschieren. Man hat den Eindruck, dass das dem US-Autobauer Tesla nicht gefällt, weshalb das Unternehmen nun in die Offensive geht und vergangenen Donnerstag ein Informationsbüro in einem kleinen Ladenlokal in Grünheide eröffnet hat. Mit dem Makel, dass keiner der öffentlichkeitsscheuen Tesla-Verantwortlichen vor Ort war.
Ich hätte gerne mal jemand von Tesla gesprochen.
Niemand da.
Wieso?
Das ist ein Bürgerbüro und wir sind von Tesla beauftragt, mit den Bürgern zu sprechen. Aber Tesla als solche sind nicht hier. Wir sind im Prinzip nur im Auftrag von Tesla da.
Das werde sich in Zukunft auch nicht ändern, sagt die Anfang 30-Jährige Lilian Stein, noch eine zugewandte und charmante Frau, ausgebildet in Sachen Umweltkommunikation. Sie könne jedoch versichern, ergänzt sie, dass jeder, der ins Büro komme, auch Antworten auf seine Fragen erhalte, wenn nicht sofort, dann zumindest so schnell wie möglich. Die besorgten Anwohner sind enttäuscht. Zu gerne hätten sie mit den Tesla-Verantwortlichen persönlich gesprochen, denn Blockierer, sagen sie immer wieder, Blockierer wollen sie nicht sein. Sie möchten eben nur ein paar Antworten haben auf ein paar konkrete Fragen, wie Sie sagen.
Wir wurden ausschließlich auf die Unterlagen verwiesen, die jetzt im Rahmen des Umweltverträglichkeitsprüfungen jetzt rausgehen oder draußen sind. Mehr konnten uns die Vertreter jetzt dieses Büro, was von Tesla beauftragt wurde, auch nicht sagen.
Wie die Potsdamer Staatskanzlei am gestrigen Sonntag bestätigt, hat der Tesla-Vorstand dem Kauf des 300 Hektar großen Grundstücks nun zugestimmt, Kosten knapp 41 Millionen Euro. Die Brandenburger Landesregierung wirkt erleichtert, denn die Ansiedlung des US-Elektroautoherstellers ist Chefsache. Bedenken, dass Brandenburg des Öfteren in der Vergangenheit Großprojekte bzw. Industrieansiedlungen in den Sand gesetzt habe, von derlei Unkengrufen will SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke nichts hören.
Wir brauchen Engagement, aber ich sehe, dass bei den handelnden Personen einen besseren Start für diese Landesregierung hätte es nicht geben können und alle können gleich beweisen, dass sie gut sind.
Proteste gegen das geplante Tesla-Werk in Brandenburg, Christoph Richter berichtete. In der schwäbischen Gemeinde Wallerstein war ein muslimischer Bürgermeisterkandidat nicht durchsetzbar. Im oberbayerischen Neufahrn bei Freising hat es nun geklappt. Eine Premiere in der Geschichte der CSU. Ozan Ibasch wurde am Freitag einstimmig nominiert. Ibasch ist Alevit, in Freising geboren, in Neufahrn aufgewachsen. Von sich selbst sagt er, er sei voll bayerisch und voll deutsch. Für den anderen muslimischen Bürgermeisterkandidaten der CSU im schwäbischen Wallerstein lief es nicht so rund. Er hatte hingeworfen, nachdem an der Parteibasis Kritik an seiner Religionszugehörigkeit laut wurde. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke mit Einzelheiten.
Mitgliederversammlung der CSU im Gasthof Maisberger im oberbayerischen Neufahrn. Ozan Ibasch, 37, schwarzer Anzug, weißes Hemd, hält seine Bewerbungsrede.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Bürgermeister meiner Heimatgemeinde Neufahrn werden.
Jeder der Anwesenden kennt Ozan Ibasch, den Filialleiter der örtlichen Sparkasse und seit 12 Jahren CSU-Mitglied.
Den kenne ich schon von so. Und der war mir schon immer sympathisch. Immer.
Sie haben ihn schon als kleinen Jungen kennengelernt.
Freilich. Freilich, in der Sparkasse, überall. Ein freundlicher Mensch, ist er aufgeschlossen.
Er ist tüchtig, er ist lange im Ortsverband, er gehört dazu. ehrlich gesagt, die Herkunft scheint für Sie alle sehr interessant zu sein, aber für uns ist es unwichtig.
Ich möchte auch das Wort Muslim relativieren. Ozan zählt sich zur großen Gruppe der Muslime, er ist aber Alevit. Das ist ganz was anderes, auch von der Einstellung zum Koran her.
Auch der christsoziale Ibash erwähnt die Religion in seiner Bewerbungsrede. Er sei liberaler Muslim und fühle sich dem christlichen Menschenbild verbunden. Dann erzählt er, wie er im Alter von 9 Jahren mit seiner Mutter zum ersten Mal in die Pfarrkirche von Neufahrn ging.
Nachdem wir die Kirche verließen, fragte ich meine Mama, wieso waren wir jetzt in der Kirche? Sie sagte, Ozan, du bist hier geboren und du wirst hier dein gesamtes Leben hier in Deutschland verbringen. Ich möchte gerne, dass du die Werte, die Kultur, aber auch die christliche Religion kennenlernst. Und irgendwann mal kannst du selber entscheiden, welchen Weg du gehst.
Im Publikum schauen Ibashs Eltern gerührt zu. Auch der ältere Bruder Cem ist im Trachtenjanker gekommen. Er beschreibt den Jüngeren so.
Politisch ist ja nicht so mein Thema. Ich kann ihn als Bruder nur so beschreiben, dass er ein herzensreiner, guter und extrem zielstrebiger Mann ist.
20 Minuten lang skizziert Ozan Ibash sein kommunales Wahlprogramm für die 20.000 Einwohnerstadt Neufahrn. Dann wird gewählt.
Wir haben 32 stimmberechtigte Mitglieder. Es wurden 32 Stimmen abgegeben und alle sind auf den Ozan Ibash entfallen.
Ibashs Bewerbung als CSU-Bürgermeisterkandidat stand schon vor Weihnachten fest. Sie war also keine Reaktion auf Shena Shahin. Der hatte seine Bewerbung im schwäbischen Wallerstein zurückgezogen, weil dort manche CSU-Mitglieder keinen Moslem als Bürgermeister wollten.
Shena Shahin in Wallerstein hat resigniert und hat gesagt, nee, dem stelle ich mich nicht. Aber ich sage, egal welcher Widerhall kommt, ich möchte gestalten, ich möchte mich dem stellen. Deshalb mache ich das auch.
Ist jetzt also alles gut mit CSU und Muslimen? Ja, findet Parteichef Markus Söder, der Ozan Ibash heute früh gratulierte und sagte,
dass es nicht nur eine Frage der Religion ist, wer ein Kommunalkandidat ist, sondern dass, wenn sich jemand engagiert und zu unseren Werten bekennt, auch genauso die gleichen Chancen hat.
Ob Söders umstrittener Kreuzerlass aus dem letzten Landtagswahlkampf bei CSU-nahen Muslimen Schaden angerichtet habe, wird Söder gefragt. Seine Antwort?
Nö.
Ozan Ibashs Replik klingt da ein bisschen differenzierter. Es gäbe in der CSU durchaus noch einige,
die ein bisschen gestrige Gedanken haben, wie Gauweiler beispielsweise, der gesagt hat, ein Muslim als CSU-Vorsitzender ist genauso abwegig wie eine Fahrstelle in Mekka. Dann muss man sich Gedanken darüber machen, ob diese gestrige Denkweise die Gesellschaft weiterbringt. Weil man muss die Lebenswirklichkeit und die Gesellschaftsstruktur widerspiegeln. Und es gibt 3,2 Millionen Türkischstämmige.
Von denen weniger als 0,1% ihre politische Heimat in der CSU finden. Integration sei Aufgabe beider Seiten, sagt Ibash, der nicht gern von wir und die spricht. In seiner Dankesrede sendet der Bilderbuch Bayer
ein herzliches Vergelt's Gott an den Ortsverband, weil ich mehr bin als meine Herkunft.
Ob Ozan Ibash nun wirklich Bürgermeister von Neufahrn wird, entscheidet sich Mitte März bei der Kommunalwahl. Sein härtester Widersacher ist der Amtsinhaber und der ist bei den Grünen.
Die CSU hat ihren ersten muslimischen Bürgermeisterkandidaten. Sie hörten eine Reportage von Michael Watzke. Buko, Buch, Heinersdorf, alles Ortsteile, die vor 100 Jahren noch gar nicht zu Berlin gehörten. Erst das Groß-Berlin-Gesetz vom 1. Oktober 1920 machte dank der Eingemeindung zahlreicher Städte und Orte aus Berlin quasi über Nacht eine Weltmetropole mit fast 4 Millionen Einwohnern. In der Mitte der goldenen 20er lebten mehr Menschen in der Hauptstadt als heute. Gerne würden heute die Stadtentwickler des Berliner Senats ihre Stadt wieder ganz groß machen. Aber wie? Unsere Reporterin Anja Nils hat sich umgehört.
Vor 100 Jahren war Berlin noch winzig im Vergleich zu heute. Charlottenburg, Spandau, Köpenick oder Zehlendorf gehörten zum Beispiel gar nicht dazu. Auf Betreiben des damaligen Oberbürgermeisters Adolf Wermuth entstand 1920 dann durch Eingemeindung von 6 kreisfreien Städten, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirken Groß-Berlin. Zu den bis dahin knapp 2 Millionen Berlinern kamen noch mal genauso viele dazu. Die Fläche verzwölffachte sich. Damit war Berlin nach Los Angeles die flächenmäßig zweitgrößte und an der Einwohnerzahl gemessen nach London und New York die drittgrößte Stadt der Welt. Das habe damals unglaubliche Kräfte freigesetzt, meint Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller.
Für die Internationalisierung der Stadt, die Kunst- und Kulturmetropole Berlin blühte, die Wissenschafts- und Forschungsmetropole. Ich sage es immer wieder, wenn man sich das anguckt, in den damaligen Jahren, kurz vor, kurz nach 1920, gingen Nobelpreisträger ein und aus in dieser Stadt und setzten weltweit Impulse mit Wissenschaft und Forschung. Aber das Gleiche haben wir damals natürlich auch in der Kultur erlebt.
Die Infrastruktur wurde angepasst. Allein in den 20er Jahren wurden 40 Kilometer U-Bahn-Netz ausgebaut und der kommunale Wohnungsbau wurde auf den Weg gebracht. Die Industrie elektrifiziert und es gründeten sich hier Weltkonzerne wie die Lufthansa, Siemens, Schering oder die Deutsche Bank. Daran müsse man nun 100 Jahre später anknüpfen, so Müller.
So wie damals Elektropolis eben die Elektrifizierung eine Rolle gespielt hat, so ist es mit Sicherheit heute die Digitalisierung.
Berlin habe auch jetzt den Anspruch, eine europäische Metropole zu sein. Von arm, aber sexy war keine Rede mehr. Allein die Wirtschaft sei in der Hauptstadt im ersten Halbjahr 2019 5-mal stärker gewachsen als im bundesdeutschen Durchschnitt. Nun soll der Wissenschafts- und Forschungsstandort Berlin weiter ausgebaut werden, das Deutsche Herzzentrum weltweit führend werden, der Flughafen BER ans Netz gehen und am alten Standort Tegel neue Konzepte verwirklicht werden. Die Infrastruktur werde weiter ausgebaut. Michael Müller möchte das 365-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr einführen und den Wohnungsbau voranbringen. Das ist nach wie vor ein großes Problem. Brandenburg müsse man deshalb in die Überlegungen mit einbeziehen, sagt Tobias Nöfer vom Architekten- und Ingenieursverein.
Es ist eine große Metropole. Das Land Brandenburg ist kein Land mit einem Loch in der Mitte und die Stadt Berlin ist keine Insel. Und ich glaube, wenn man darüber viel nachdenkt, auch vor allem wenn die Bevölkerung darüber viel nachdenkt, dann kann sich auch eine politische Atmosphäre ändern und dann kann man eben auch wieder über neue Dinge nachdenken. Und das eben hat auch zu der Fusion 1920 geführt, die ja angefangen hat mit Visionen zur Zukunft. Und das erwarten wir jetzt auch.
In diesem Jahr sei ein gemeinsames Bundesland mit Brandenburg allerdings kein Thema, so der regierende Bürgermeister Michael Müller.
Das grenzübergreifende Denken von Bundesland zu Bundesland, Grenzen aufzuheben und Planung voranzutreiben, Mobilitätskonzepte voranzutreiben, dann glaube ich, geht das auch sehr gut in einer engen Kooperation, ohne dass man ein Bundesland ist.
Zurzeit profitiert der Brandenburger Speckgürtel am meisten von der Berliner Entwicklung. Auf einer internationalen Konferenz soll besprochen werden, wie andere Metropolen weltweit ihre Zukunft gestalten. Auch da geht es um Klima, Wohnen, Arbeiten, Infrastruktur und Politik. Dabei sollte man ruhig auch mit einem kritischen Auge auf 1920 und die späteren Jahre schauen. Zu dieser Zeit habe es die junge Demokratie nicht geschafft, sich gegen die Feinde der Demokratie zu behaupten, so Müller.
Wir haben alle Chancen, uns auch das zu erhalten, durch unser gemeinsames Engagement dafür. Wir haben die wirtschaftliche Basis, wir haben die wissenschaftliche Expertise, wir haben die Internationalität, wir haben gemachte Erfahrungen, wir wissen, wo es enden kann, wenn wir uns nicht rechtzeitig wehren gegen die Feinde der Demokratie. Auch das ist eine Lehre von 1920.
Wie die Stadt der Zukunft nun aussehen soll, wird im Rahmen des Jubiläums 100 Jahre Groß-Berlin in mehreren Veranstaltungen, Wettbewerben und Ausstellungen thematisiert.
Anja Nehls über Berlin, ganz groß. Sind die von China geförderten Konfuzius-Institute an deutschen Hochschulen politisch und ideologisch unabhängig? Ein Thema gleich bei Campus und Karriere, heute mit meiner Kollegin Thekla Jahn. Das war Deutschland heute mit Claudia Hennen. Wir hören uns morgen wieder.